Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Talkfolge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. Heute geht es ums Fasten. Was wirklich dahinter steckt und was das mit einem Frühjahrsputz zu tun hat, erklären uns Aneta Pisareva und Thomas Pieber in dieser Aufzeichnung. Aneta Pisareva ist ärztliche Fastenleiterin und Mentaltrainerin im Kloster Perneck und Thomas Pieber ist Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Graz. Am 18. Februar 2025 diskutierten die beiden das Thema Fasten bei einer Veranstaltung der Reihe Ampuls im Cabaret Simpel. Diese Veranstaltung fand in Kooperation mit dem ORF Radio Wien statt. Moderiert hat ORF-Programmchefin Jasmin Dolati. Viel Spaß beim Hören!
Dankeschön und herzlich willkommen zu einem Wissenschaftstalk am Puls aus dem Kabarett Simpel. Herzlich willkommen an alle, die uns dann via Radio zuhören, die uns online und in der Folge natürlich auch über Podcasts, über Sound zuhören. Und natürlich herzlich willkommen alle, die heute zu uns ins Kabarett Simpel gekommen sind, die heute live beim Wissenschaftstalk dabei sind. Ich freue mich sehr, dass der Saal voll ist. Es sieht wirklich toll aus. Und ich freue mich auch sehr, dass wir die kommende Stunde gemeinsam verbringen. Unser heutiges Thema ist eines, das die meisten von uns zumindest schon mal überlegt haben. Viele haben es sogar schon ausprobiert, und zwar in den unterschiedlichen Formen. Es geht um das Thema Fasten. Motive und Motivationen, warum man überhaupt fastet und das mal auszuprobieren, gibt es ja sehr, sehr viele. Da geht es natürlich um das Bewusstsein einerseits, aber auch um diverse gesundheitliche, medizinische, religiöse, aber auch Lifestyle-Gründe. Und über all diese Punkte und noch viel mehr möchte ich heute Abend mit meinen beiden Gästen sprechen. Das ist der Mediziner Thomas Pieber. Er ist Leiter der Endokrinologie und Diabetologie an der Uni Graz. Herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch an Aneta Pisareva. Sie ist Fastenleiterin und Mentaltrainerin im Kloster Perneck. Herzlich willkommen auch an Sie. Ja, jetzt habe ich schon zu Beginn gesagt, es geht natürlich sehr stark bei vielen Menschen um diesen gesundheitlichen und auch medizinischen Aspekt. Herr Dr. Pieber, wie schaut's denn so aus mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Sachen Wirkung von Fasten, auch für unterschiedliche Erkrankungen?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass die Forschung zum Fasten eine sehr junge Wissenschaft ist. Wir haben viele Jahrzehnte das ein bisschen ausgeblendet und müssen da jetzt aufholen. Also es wird heute noch öfters auftauchen, so manche Antworten wissen wir noch nicht. Aber was wir schon wissen ist, dass Fasten ein elementarer Bestandteil des Gleichgewichtes in einem Organismus ist und Fasten daher praktisch immer gesund ist. Es gibt dann ein paar wenige Ausnahmen, über die wir kurz sprechen können. Also zum Beispiel wissen wir nichts von der Schwangerschaft oder wir wissen nichts bei Kindern. Mhm. Aber abgesehen davon gibt es praktisch keine medizinische Situation, wo ein Fasten, der Einsatz des Fastens nicht hilfreich ist. Warum das so ist, kann man sich dann genauer anschauen. Aber die Sorge, dass Fasten negative Auswirkungen hat, die können wir gleich am Anfang ausrufen.
Also das ist schon mal ein wichtiger Einstieg für uns alle, eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass es doch die meisten jetzt mal ausprobieren können, zumindest einmal. Frau Pisareva, bei Ihnen im Kloster kann man sich eine ganze Woche lang professionell begleiten lassen beim Thema Fasten. Erklären Sie uns einmal so ein bisschen, damit wir uns mehr vorstellen können, wie so eine Fastenwoche bei Ihnen im Kloster aussieht, wie das abläuft.
So, wir sind bei uns in einem ehemaligen Frauenkloster, das privat geführt wird zurzeit. Wir nutzen natürlich die spirituellen Möglichkeiten der Anlage. Wir nutzen die Natur rundherum für unsere Kurse. Sie kommen an, normalerweise am Samstag, haben am Samstag und am Sonntag einen Entlastungstag, dann 5 Fastentage und zum Schluss ist der Aufbau, das Essen nach dem Fasten dran. Mhm. Jeden Tag gibt es ein umfangreiches Programm. Wir machen viel Bewegung, viel Entspannung und es werden ganz wichtige Inhalte weitergegeben.
Wir werden uns ja später auch noch ein bisschen unterhalten über welche verschiedenen Formen von Fasten es gibt. Da gibt es ja jede Menge. Wie kann man es bei Ihnen sich genau vorstellen? Was isst man bzw. isst man nicht bei Ihnen?
Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Fasten und Intervallfasten. Also wenn wir von Fasten sprechen, sprechen wir von einer Form des Fastens, die auf Verzicht auf feste Nahrung beruht. Mhm. Also wir haben das Fasten mit Saft und Suppe und auf der anderen Seite haben wir das basische Intervallfasten, wo in einer Zeitspanne von 6 Stunden gegessen wird und 18 Stunden eine Nahrungspause eingehalten wird.
Beim ersten Bereich mit Saft und Suppe, wie viel Kalorien pro Tag sind dann, die man doch zu sich nehmen darf oder soll?
Es sind ungefähr 250 Kilokalorien. Wir halten uns da an der Fastenform nach Dr. Buchinger und Dr. Lützner, weil es dazu die meisten Studienergebnisse gibt und auch eine sehr lange klinische Praxis. Mhm.
Wir werden da noch ein bisschen ins Detail gehen. Ich möchte gerade jetzt auch im ersten Teil, weil das auch sehr spannend ist, ein bisschen so auf, ja, fast müsste ich sagen, historisch den Aspekt einmal anschauen. Mehr natürlich von der Evolution her, wie wichtig das Fasten eigentlich ist. Das ist uns ja nicht so ganz klar in unserer heutigen Zeit, wo wir ständig was zum Essen zur Verfügung haben und immer wieder auch propagiert worden ist. Sie haben das sicher alle sehr oft auch schon gehört und gelesen. 5-mal am Tag soll man essen oder was auch immer, nicht? Herr Dr. Biber, jetzt gibt es da aber evolutionstechnisch eine klare Ansage.
Genau, also meine Großmutter hat auch noch gesagt, iss mäßig, aber regelmäßig. Und ich glaube, das kennen wir alle ein bisschen und in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Man kann sich das sehr gut erklären. Die gesamte Menschheitsentwicklung, die uns sehr stark geprägt hat in unseren Genen, war eigentlich über Hunderttausende Jahre davon geprägt, dass es eine Nahrungsmittel- und Ressourcenknappheit gibt. Eigentlich die gesamte Evolution von den Einzellern bis zu uns ist eigentlich davon geprägt, dass es Ressourcenknappheit gibt. Das heißt, alle Organismen, die es heute gibt, von den Bakterien bis zu uns Menschen, sind eigentlich perfekt dafür ausgerüstet, dass wir längere Zeit auch ohne Kalorienzufuhr aushalten. Nicht nur es gut aushalten, sondern darüber hinaus, dass das auch positive Effekte hat. Eine permanente Zufuhr von Kalorien, also 3-mal am Tag essen, 4-mal am Tag essen oder 3-mal essen und ein Betthupferl oder die Kaffee ja, aus dem Nachmittag genau. Auch noch dazwischen. Das kann man sich zwischendurch leisten, aber wenn man das Tag aus, Tag ein macht, dann tut man interessanterweise seinem Organismus eigentlich nichts Gutes. Mhm. Und das haben wir ein bisschen vergessen und es fällt uns jetzt auf den Kopf als Gesellschaft, weil wir leben jetzt in einer Gegend der Welt und in einer Zeit, wo es Überfluss an Nahrung gibt und wir haben dann die Liste der langen Zivilisationskrankheiten, die eine der Konsequenzen aus diesem Essverhalten sind. Also die Kernbotschaft ist, eigentlich sind wir perfekt ausgestattet von der Natur aus, um Fastenperioden auszuhalten und davon zu profitieren.
Jetzt haben Sie dieses wichtige Thema angesprochen. Überall, wo man hingeht und egal, was man anschaut, wo man den Fernseher aufdreht oder das Radio oder eine Zeitschrift hineinschaut, überall werden Lebensmittel angeboten, überall gibt es diese Verlockungen. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie oft esse ich persönlich, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Ja, also einfach nur, weil Und dann kommen jetzt die drei Pünktchen. Der Partner was gekocht hat, man gerade in einer netten Gesellschaft ist, irgendwo eingeladen ist oder vieles, vieles mehr.
Oder frustriert ist.
Oder frustriert ist, genau. Sich was Gutes tun will mit einem Stück Schokolade, weil man so fleißig war. Und ich merke schon an den Reaktionen hier im Publikum, das kennen wir, glaube ich, alle. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr ums Hungergefühl, denke ich.
Genau, also wir sind erst dabei zu lernen, wie Hunger, satt sein, Freude am Essen, sich überessen, wie das funktioniert und wie das in unserem Gehirn geregelt ist. Was wir wissen ist, dass es sehr kompliziert ist. Es ist also nicht ein Schalter ein aus. Ich bin hungrig, ich bin satt. Und wir unterscheiden heute drei Hungerarten, wenn Sie so wollen. Der eine Hunger entsteht, wenn wir tatsächlich Gewicht verlieren. Und das ist ein sehr starker Antrieb, etwas zu essen. Mhm. Aber dann gibt es eine zweite Hungerform, wir nennen es die hedonistische Hungerform oder die mit Freude oder Genuss verbundene Hungerform. Ja. Und das wird ausgelöst, wenn Sie ein delikates Essen sehen, wunderbar verpackt im Supermarkt oder wunderbar angerichtet irgendwo, wo Sie hinkommen. Das sind also, dieser hedonistische Hunger lässt uns essen, obwohl wir gar nicht hungrig sind und obwohl uns gar nicht Kalorien fehlen. Und das wäre auch noch kein Problem, weil in der Evolution war das extrem wichtig, weil wir immer vom Verhungern bedroht waren. Und da war es wichtig, dass man auch dann isst, wenn man eigentlich nicht einen Kalorienmangel hat, sondern dann ein bisschen auf Vorrat isst, wenn es die Gelegenheit gegeben hat, damals, vor 1000 Jahren, vor 10.000 Jahren, vor 100.000 Jahren. Und dieser Mechanismus, den wir haben, den übrigens auch Tiere haben, auch die können ohne Hunger essen, aber nicht so ausgeprägt wie wir Menschen. Dieser Hunger ist ein Problem, wenn es zu viel zum Essen gibt.
Das heißt also, je mehr es gibt und je mehr wir auch essen, umso schneller haben wir wieder Hunger. Kann man die Formel so aufstellen?
Auch das, oder wir können es, glaube ich, so formulieren, dass wir sagen, wenn wir gewohnt sind, regelmäßig zu essen, wehrt sich der Organismus einmal zunächst, wenn wir das ändern wollen. Mhm. Das ist Hungergefühl. Mhm. Und Hungergefühl, das wissen wir auch, kann teilweise sehr schwer beherrschbar sein. Und das muss man ein bisschen lernen. Und sich einem Fasten zu unterwerfen oder ein Fasten an sich auszuprobieren, ist ja ein Lernprozess, wo man ja sehr schnell und sehr gut lernen kann, wie man mit diesem Hungergefühl umgehen kann und auch lernen kann, dass das ja vorbeigeht und dass dann dafür andere sehr positive Gefühle entstehen können.
Mhm. Frau Pisareva, zu Ihnen kommen viele Menschen ins Kloster, um so eine Woche diese Auszeit zu nehmen und zu fasten. Gerade was wir jetzt gehört haben, nehme ich an, werden Sie auch viel Feedback bekommen von Ihren Klienten und Klientinnen. Wie geht's den meisten so innerhalb der ersten Tage, wenn man dann so eine reduzierte Kalorienzufuhr hat von 250 Kalorien? Zucken dann die meisten aus und sagen, ich will jetzt sofort Schokolade, her damit? Oder ist man eigentlich relativ schnell schon zufrieden und sagt, nein, ich habe gar nicht so großen Hunger? Wie geht's den meisten Personen?
Die meisten sind sehr überrascht, dass sie sehr wenig Hunger haben. Ich muss ein bisschen differenzieren. Es kommt auch darauf an, ob sich die Gäste an unsere Vorbereitungsempfehlungen halten. Also wir schicken bei der Anmeldung genaue Informationen, wie die Entlastungswoche, also eine Woche davor, ausschaut.
Ja.
Und wir haben auch vor Ort, wie schon erwähnt, einen Entlastungstag, wo ein leichtes vegetarisches Essen angeboten wird.
So, dass sie noch nicht diese 250 Kalorien.
Genau, sondern, also, ja. Genau, man startet mit diesem Entlastungstag. Es gibt viele Gäste, die sogar darauf verzichten wollen, weil sie sich schon zu Hause vorbereiten.
Mhm.
Und interessanterweise haben wir die meisten Beschwerden an diesem Entlastungstag, bevor das tatsächliche Fasten losgeht.
Mhm. Und warum denken Sie, ist das so?
Es hängt unserer Erfahrung nach mit Entzugserscheinungen, also wenn ich zum Beispiel den Kaffee so langsam ausgeschlichen habe, mit dem Blutzuckerspiegelverlauf, auch die Anspannung vor der Woche, ich muss zusammenpacken, ich muss meinen Urlaub vorbereiten und dann bin ich endlich da und kann mich ein bisschen entspannen und dann kommt natürlich der ganze Stress raus.
Mhm.
ab dem Moment, wo wir wirklich dann im Fasten sind, wo der Darm entleert ist, stellt der Körper relativ rasch auf den Fastenstoffwechsel um und dann geht es den meisten Gästen gut.
Mhm. Diese Nebenwirkungen, wie dass man am Anfang das Gefühl vielleicht hat, man könnte es nicht schaffen, weil man ja gewohnt ist, immer etwas zu essen, gerade wenn man jetzt vielleicht wirklich 3 oder 5 Mal am Tag was zu sich nimmt. Das ist ja das eine, aber gibt es da aus Ihrer medizinischen und wissenschaftlichen Sicht, Herr Dr. Biber, auch noch andere Nebenwirkungen, die man, also auf die man vielleicht vorbereitet sein sollte? Also viele sagen ja, der Kaffee ist so ganz arg, wenn man den nicht hat, dass man dann zittrig wird oder was auch immer.
Also vielleicht noch einmal muss ich da beim hedonistischen Hunger anfangen. Das ist ein wichtiger Punkt noch. Der hedonistische Hunger lässt uns ja nicht nur essen, sondern auch rauchen und Alkohol trinken oder spielen oder weiß nicht, welche anderen Dinge tun, die uns vorübergehend eine Befriedigung bringen oder ein Sattheitsgefühl oder ein Wohlgefühl. Daher auch da die Bedeutung oder die Bezeichnung hedonistischer Hunger. Und wenn man das sehr gewohnt ist, ist das am Anfang ein gewisser Entzug. Und der kann jetzt beim Essen sein, der kann beim Handy sein, der kann beim Rauchen sein, der kann beim Alkohol sein, das kennen wir. Und das ist momentan vorübergehend unangenehm. Aber wenn wir uns jetzt aufs Fasten konzentrieren, also auf die Kalorienreduktion oder das Aussetzen der Kalorienzufuhr, dann gibt es eine Phase von 8, 10, 12 Stunden, wo der Körper tatsächlich zurückmeldet, bitte iss, wir verhungern sonst. Mhm. Und dann stellt der Körper auf einen anderen Stoffwechsel um, den wir genau gleich gut beherrschen wie den, wenn wir dauernd essen. Das ist der sogenannte Fastenstoffwechsel oder ketogene Phase. Und dort geht es dem Organismus eigentlich sehr gut, weil eine Reihe von Regenerationsmechanismen ausgelöst werden, weil die Zellen lernen, im Stoffwechsel flexibler zu werden. Und wenn man das ein paar Mal geübt hat, dann ist das eigentlich nicht mehr so anstrengend und schwierig, sondern gibt dann Leute, die sich schon auf ihre Fastenzeit freuen.
Mhm. Frau Pisareva, kommen die Menschen öfter auch zu Ihnen? Also zum Beispiel mehr als einmal im Jahr oder auch regelmäßig? Stichwort, man freut sich vielleicht schon drauf?
Ja, die Menschen freuen sich definitiv darauf. Wir haben eine 60-70%ige Wiederkehrerquote von Menschen, die regelmäßig zu uns kommen. Ich habe bis jetzt 1500 Gäste begleiten dürfen in meiner Karriere und viele kommen regelmäßig. Mhm. Und wenn man die Zeit hat, kommen einige von ihnen 1 bis 2 Mal im Jahr oder weichen aus bei dem 2. Mal vielleicht auf die Online-Variante, die wir seit 2020 anbieten.
Mhm. Also das heißt, man wird hier begleitet, wenn man online teilnimmt, muss nicht ins Kloster fahren. Was natürlich schon für viele jetzt ein interessanter Aspekt ist, was kostet denn sowas? Also was kostet eine Woche im Kloster bei Ihnen versus was kostet eine Online-Woche oder wie lange die auch dann dauert?
Genau, so eine Online-Woche gibt es um 240 Euro derzeit, wo die Gruppengespräche dabei sind. Einmal am Tag trifft man sich. In der Früh gibt es eine Bewegungseinheit meistens und Vorträge und auch eine Entspannungseinheit. Das ist dann an den Randzeiten vom Tag gepackt, damit die Leute auch ihrem Beruf nachgehen können. Bei der Woche vor Ort haben Sie einen Fastenurlaub, ein Seminarprogramm und auch Ihre Fastenverpflegung gebucht und das kostet 1100 circa.
Okay. Ich habe mir gedacht, wir fragen und wir tun das ja eigentlich meistens bei den Talks auch so ein bisschen die Menschen, was sie denn zum Thema Fasten sich denken, welche Zugänge sie haben, ob sie es vielleicht auch schon mal ausprobiert haben. Und unser Radio Wien Reporter war da unterwegs und wir hören uns jetzt an, was die Menschen ihm gesagt haben zum Thema Fasten.
Ich stehe eigentlich nicht so dazu, weil ich esse, wann nach mir beliebt. Und ich denke, es ist, wenn jeder sich ein bisschen einhaltet und isst die Hälfte, macht manchmal zwischendurch, passt auch. So extrem Fasten, von denen halte ich nichts.
Also ich selber faste jetzt eigentlich nicht. habe mich noch mit dem Thema richtig auseinandergesetzt, muss ich sagen.
Privat Intervallfasten bis zu 20 Stunden am Tag. Eben zum einen eben, um die positiven Aspekte zu genießen, Körperentgiftung, aber auch eben abnehmen. In meinem Fall ist das relativ sinnvoll.
Ich finde es super. Es reinigt den Körper. Man kommt wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich faste auch einen Monat lang jedes Jahr aufgrund meiner Religion.
Ja, ich faste, wenn es um soziale Medien geht, also ich nutze sie nicht einfach. Aber es ist kein Entzug, sondern eine Bereicherung.
Fasten entsteht Kraft, entsteht ein Verlangen. Einfach ein Verlangen nach Nahrung und man dem nicht sofort nachgibt, dann entsteht aus dem Verlangen eine neue Kraft.
Ich probiere es, aber ich schaffe es irgendwie nie. So zu Ostern manchmal. Zum Beispiel auf Zucker verzichten oder allgemein Süßes oder so.
Ja, wir haben da unterschiedliche Zugänge gehört und interessant ja eigentlich auch, wie soll ich sagen, dass es so verschiedene Zugänge auch in Sachen Definition gibt, nicht? Also der eine oder die eine sagt, Fasten ist, wenn man auf Zucker verzichtet. Der andere sagt, ein ganzes Monat faste ich, weil es auch religiös ist. Also es ist schon interessant, daher glaube ich, die Frage ist durchaus berechtigt, wann spricht man denn von Fasten? Und gerade weil Intervallfasten ja so fast eine Modeerscheinung auch geworden ist, dieses 16-8 oder 20-4, Sie haben es am Anfang auch schon angesprochen, die verschiedenen Methoden, es gibt auch manche Menschen, die nur einmal die Woche so einen Fastentag einlegen oder jene, die sagen 1-1, also einen Tag essen, einen Tag nicht essen und wahrscheinlich noch viele andere Versionen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Aus Ihrer wissenschaftlich-medizinischen Sicht, macht es denn einen großen Unterschied, welche Form von Fasten man wählt? Oder müsste man vielleicht sogar auf die jeweilige Persönlichkeit schauen oder auf das Umfeld? Was ist denn da wesentlich?
Ja, also wenn wir uns mit den medizinischen Effekten und den biologischen Effekten auseinandersetzen, dann wissen wir, dass wir als Menschen 18 Stunden bis 20 Stunden keine Kalorien zuführen dürfen, um die ersten Fasteneffekte zu haben. Mhm. Wenn man das 24 Stunden schafft oder ein bisschen darüber hinaus, dann sind diese Effekte natürlich stärker. Das ist ja nicht ein, wie schon vorher gesagt, ein Ausschalter, sondern der Stoffwechsel stellt sich langsam um. Das ist eine Möglichkeit, Fasten ins Leben einzubauen, indem man ein oder zwei Tage in der Woche, je nach Arbeit und sozialem Umfeld eben auf Frühstück und Mittagessen verzichtet und dann vom Abendessen zu Abendessen, nächsten Abendessen gefastet hat oder auf Mittagessen und Abendessen verzichtet und dann wieder frühstückt. Also da gibt es ja mehrere Modelle. Wenn man das ein bis zweimal in der Woche macht, dann hat man schon ein sehr wirksames Fastenregime. Alternative kann man eine ganze Woche mit sehr wenig, nicht mit 0 Kalorien, das ist wahrscheinlich dann schon zu lange, gar keine Kalorien, aber mit 250 Kalorien zum Beispiel, Fastenperioden oder Perioden mit sehr wenig Kalorienzufuhr für sich nützen. Leider, weil ja auch die Forschung dazu jetzt keiner Diätindustrie und keiner Pharmaindustrie und auch sonst keiner Industrie hilft, keiner Lebensmittelindustrie, sondern einfach nur weniger Ersparnis, ist die Forschung nur öffentlich finanziert und wir wissen vieles noch nicht. Vor allem wir haben leider noch nie verglichen in größeren Gruppen, was bewirkt die eine Methode versus der anderen Methode. Meistens wird verglichen, welchen Effekt bekomme ich, wenn ich das vergleiche gegen Personen, die ganz normal essen.
Mhm. Ja.
Und deswegen können wir da nur indirekt vergleichen. Momentan gut abgesichert ist, dass die verschiedensten Formen funktionieren und es womöglich gar nicht so wichtig ist. Wahrscheinlich, und da sind wir wieder bei der Evolution, ist es wichtiger, diesen Schutzmechanismus, den wir eigentlich eingebaut haben, den besser zu nutzen. Und das kann ich mit 18 Stunden machen, das kann ich mit einer Woche machen, das kann ich mit einem Monat machen, wo ich am Tag nichts esse und in der Nacht esse oder was immer dann auch Weltanschauung, Religion, soziales Umfeld.
Ja, eben, das soziale Umfeld spielt auch eine große Rolle.
Einem anbietet.
Ja. Aber sagen Sie uns doch nochmal auch konkret diese positiven Effekte. Also welche positiven Effekte sind es denn?
Ja, das ist überraschend. Da gibt es sehr viele. Also erstens einmal, das ist schon erwähnt worden, stellt sich der Stoffwechsel in unserem Organismus komplett um. Also wir sind nicht mehr gewohnt, dass alle 4-5 Stunden frische Energie daherkommt, sondern wir müssen die selbst aus dem Körper zur Verfügung stellen. Wir nennen das den ketogenen Stoffwechsel, weil Ketonkörper entstehen. Und diese Ketonkörper sind übrigens exzellente Energielieferanten, auch für das Gehirn. Und sie beeinflussen die Stimmung. Sie machen einen positiv motiviert. Und alle Menschen, die gefastet haben, wissen, dass wenn man dieses erste Hungergefühl überwunden hat, dass eine sehr positive, angenehme Stimmung entstehen kann. Wie man das dann beschreibt, von Selbstreinigung über einfach nur, es geht mir gut, ist ja ganz unterschiedlich.
Die Fasten-Euphorie.
Die Fasten-Euphorie kann man es auch nennen, das setzt ebenfalls ein. Aber dann kommen noch andere wichtige Mechanismen. Die einzelnen Zellen gehen her und fangen an, die Abfallprodukte, die im Stoffwechsel entstanden sind und so wie Müllsäcken in der Zelle abgelagert werden, weil sie momentan nicht gebraucht werden, aber auch nicht entsorgt werden können, diese kleinen Müllsäcke wieder aufzumachen, das zu verwerten, was drin ist, energiemäßig, und der Rest wird dann ausgeschieden. Wir nennen diesen Prozess Autophagie, ist geistert ja auch im Fasten-Communities schon herum.
Ja.
Und diese Autophagie ist in der Tat ein extrem wichtiger Regenerationsmechanismus bei Bakterien, bei Würmern, bei Mäusen und auch bei uns Menschen. Und das ist natürlich dann schon ein sehr wichtiger medizinischer Anlass, sich Fasten ernsthaft als Lebensstil zu überlegen, weil diese Autophagie-Mechanismen den Alterungsprozess bremsen.
Das sind wir jetzt.
Beziehungsweise Regeneration erlauben. Es ist jetzt natürlich nicht so einfach, dass man nur einmal fasten muss und man ist 10 Jahre jünger. So funktioniert das nicht.
Oder wird 10 Jahre älter. Nein.
Aber wir werden ja sowieso alle älter, Gott sei Dank.
Ja.
Aber es geht, glaube ich, um die Frage, wie viel gesunde Lebensspanne haben wir und wie viel Lebensspanne verbringen wir in Krankheit. Und das Besondere an diesem Autophagieprozess und anderen biologischen Prozessen, die wir triggern können, ist, dass wir wahrscheinlich, und das ist ja auch unser Forschungsfokus, die gesunde Lebensspanne erhöhen können oder verlängern können.
Mhm.
Und das ist natürlich jetzt nicht nur für einen persönlich, sondern sogar gesellschaftlich eventuell relevant.
Immer wieder wird die Autophagie, also sie wird ja oft auch beschrieben als Frühjahrsputz der Zelle, also so ein bisschen das Ausputzen der Zelle jetzt umgangssprachlich gesprochen, in Bezug auf Krebserkrankungen definiert. Wie schaut denn hier der Zugang oder die Forschung aus?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Also Krebserkrankungen führen in einem gewissen Stadium dann auch zu einer echten Auszehrung und einer gefährlichen, schlechten Gesundheitszustand. Also Fasten in dieser Phase ist de facto medizinisch nicht untersucht worden.
Mhm.
Allerdings wissen wir, und da laufen auch Untersuchungen, dass Fastenregime in der frühen Phase keinesfalls negativ Auswirkungen haben. Wie viel positive Auswirkungen sie tatsächlich haben, lässt sich nicht so leicht messen und eingrenzen. Aber die Sorge, dass wenn man jetzt unglücklicherweise schon eine Diagnose einer Krebserkrankung hat, die jetzt behandelt wird, nach hoffentlich schulmedizinischen Maßnahmen, und dann parallel dazu kein radikales, aber ein Fastenregime dazu einführt, auch das ist gesundheitlich wahrscheinlich sogar sinnvoll.
Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt wenig Forschungsinteresse oder auch Gelder, aber gerade was die Langlebigkeitsforschung angeht, müsste doch ein bisschen mehr auch Interesse da sein, hier dieses Thema Fasten und auch die Autophagie zu beforschen.
Das Interesse ist da. Es gibt ja auch, Gott sei Dank, auch in Österreich Forschungsförderung für solche Ansätze. Ich glaube nur, dass wir so viele Fragen noch hätten, die auch Betroffene uns sehr gerne stellen, die wir noch nicht beantworten können. Und es ist ja immer gut, wenn wir uns auf wissenschaftliche Fakten berufen und nicht auf Glaubensfragen, zumindest in dem Bereich. Weil ein überzeugendes Statement zu einem Thema kann ja manchen motivieren, aber wenn es dann negative Auswirkungen hat, dann bringt das nichts. Also wir bräuchten mehr Forschung zu diesem Thema. Weil viele der Fragen, welche Form, wie lange muss ich fasten, was passiert, wenn ich das mache, darf ich 0 Kalorien essen oder sind 100 Kalorien nicht auch möglich, wenn ich einen 24-Stunden-Fasttag habe? All diese Fragen, die sehr viele Menschen stellen, die müssen wir leider sagen, die wissen wir noch nicht.
Mhm. Ja, also das sind noch wichtige Fragen zu beantworten.
Genau, was wir wissen ist, dass die klassischen Zivilisationskrankheiten, ich nenne es einmal so, also die mit Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, also dieses breite Spektrum, das die Hälfte unserer Bevölkerung oder mehr betrifft, bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jedenfalls vom Fasten profitieren.
Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aussage für uns alle. Frau Pisareva, die Menschen, die zu Ihnen ins Kloster kommen und eine Woche heilfasten, was haben die denn für Motive? Sie haben mir im Vorfeld gesagt, ums Abnehmen geht's eigentlich nicht nur.
Nein, also Abnehmen ist ein willkommener Nebeneffekt bei den Menschen, die tatsächlich dieses Thema haben. Es kommen nicht nur übergewichtige Menschen zu uns. Ich habe eine kleine Stichprobe gemacht von 100 Fragebögen, die Gäste bei der Anmeldung ausfüllen, war selbst überrascht. Erstens, dass wir 75% Wiederholerquote haben, zumindest bei mir war das so. Und die Menschen, die das Abnehmen als primäres Ziel, wobei auch Änderung des Essverhaltens dabei war und auch Ernährungsumstellung dabei waren bei den Erstfastern 26%, also knapp ein Viertel. Und bei den Gästen, die zumindest zu einem zweiten Mal oder zum 20. Mal zu uns kommen, da waren nur 22% dabei. Mhm. Also so ganz grob kann ich die Motive einteilen, gesundheitliche Ziele. Unsere Gäste interessieren sich auch sehr dafür, was das Fasten kann und was das Fasten bewirkt. Wir wissen, dass das Fasten auch auf die Epigenetik einen positiven Einfluss ausübt, auf das Darmmikrobiom, auch auf die psychische Belastbarkeit. Und das sind Ziele, die viele dann angeben. Und einen großen Teil haben wir von Menschen, die Stille suchen, die eine Auszeit brauchen, die zu sich selbst kommen wollen, die sich einfach durch diese Woche gestärkt fühlen und energiegeladen fühlen, wie wir auch gehört haben.
Jetzt haben Sie ja selber auch einen interessanten Zugang. Sie haben das ja auch im Vorfeld schon gesagt. Ich finde diese Geschichte, ist es wirklich wert, auch zu teilen mit unserem Publikum. Sie haben eigentlich aufgrund einer Burnout-Thematik ins Kloster gefunden. Vielleicht beschreiben Sie kurz, wie Ihr eigener Zugang damals war.
Ja, sehr gerne. Ich war sehr neugierig. Ich war knapp 35 Jahre alt und das war 2008, genau die Finanzkrise. Und war komplett ausgelaugt. Die ersten zwei Tage waren sehr hart für mich. Dann war der stille Tag. Wir haben in der Mitte der Woche einen stille Tag, der sehr viel bewirkt, wo den Gästen einiges klar wird. Und am Donnerstag konnte ich mit der Gruppe 11 Kilometer mitgehen. Mhm. Das war einfach unglaublich. Ich bin innerhalb von 5 Tagen wiederhergestellt.
Sie waren gewesen. Gast, also Ihr erster Zugang war wirklich das.
Genau,
Gast.
Ich war als Gast dort. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und das war für mich rein ökonomisch betrachtet ein Wahnsinn.
Ja.
Also wie viel Therapiestunden habe ich mir da erspart in dieser kurzen Zeit? Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich habe diesen Reset-Knopf dann immer wieder für mich genutzt. Mhm. Und Jahre später, also 2012 im Januar, als ich begonnen habe, dann als Fastenleiterin, habe ich deswegen meine Methode Reset-Fasten genannt. Mhm.
Also auch spannend, dass Sie so einen Zugang haben, finde ich, weil er ja auch zeigt, dass sozusagen diese persönliche Erfahrung immer spannend ist und letztlich auch etwas bringt. Sie können das ja auch weitergeben dann an Ihre Gäste. Aber wir haben so dieses Stichwort gehabt, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil man sich das vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann, wenn man noch nie gefastet hat. Sie haben gesagt, die Fasten-Euphorie. Also da geht's einem dann besonders gut. Man würde ja, wenn man das noch nicht ausprobiert hat, eher denken, nach 24 Stunden bekommt man die Krise. Bekommen die Menschen da auch, also Sie werden ja sehr viel auch in Kontakt sein mit den Menschen bei Ihnen im Kloster, fragen Sie und befragen Sie die Menschen dann auch so genau, wie es Ihnen geht?
Auf jeden Fall. Also wir haben, es ist eine Woche, wo wir intensiv Zeit miteinander verbringen, wenn man möchte. Also man muss nicht an den Angeboten, an dem Rahmenprogramm teilnehmen, aber man kann. Und es findet täglich ein Austausch statt.
Mhm, mh.
Mit der Zeit wird es immer leichter, durch die Fastenwoche durchzugehen. Und ich vergleiche das mit dem Geburtsprozess. Am Ende ist das Baby da und dann sind die Wehen vergessen.
Okay. Ja, das ist natürlich rückwirkend auch immer dann leichter. Herr Dr. Bieber, ich wollte auch noch die Frage stellen, wir vorher darüber gesprochen haben, wie viel verschiedene Formen von Fasten es gibt. Und dann haben Sie gesagt, also dieses Null-Kalorien ist eben nicht wirklich gut. Gibt's da sowas, wo man sagt, da ist so eine, also Grenze, wie lang man sozusagen ganz wenig essen sollte oder wirklich ganz reduziert sich ernähren sollte?
Genau, es gibt so eine Faustregel, dass man bis 48 Stunden mit null Kalorien auf der gesunden Seite sein kann. Über 48 Stunden gar keine Kalorien ist wahrscheinlich nicht so günstig, sondern wenn man solche Fastenwochen plant, dann ist es günstiger, kleine Kalorienmengen am Tag zu sich zu nehmen, um dem Grundumsatz und die Risiken von Hunger, also wir unterscheiden ja zwischen Fasten und Verhungern oder Verhungerungseffekte, die medizinisch gesehen negativ sind, um die zu verhindern. Mhm. Und wenn man jetzt eine Woche investieren will, dann ist es vernünftiger, als nicht 5 Tage null Kalorien zu essen, weil das könnte negative Auswirkungen haben. Bis 48 Stunden sind null Kalorien kein Problem, aber man muss jetzt nicht so weit gehen. Also 16 Stunden, das sind also 2 Mahlzeiten von einem 3-Mahlzeiten-Tag, das ist nicht so dramatisch und auch nicht so schwierig.
Sehr oft kommen ja auch Fragen, sowas wie, ich stehe eigentlich normalerweise auf und trinke einen Kaffee. Darf ich an solchen Fastentagen, also gerade wenn wir jetzt Intervallfasten ansprechen, zum Beispiel den Kaffee in der Früh trinken oder darf ich nur ein Wasser trinken oder wie gehe ich überhaupt mit Flüssigkeit um?
Ja, genau. Also sind jetzt die Fragen, die wir alle noch nicht so gut beforscht haben. Das Konzept zurzeit ist, dass man sagt, wenn man Intervallfasten macht, dann wäre es gut, gar keine Kalorien zu sich zu nehmen. Kaffee, Tee und andere Flüssigkeiten sind selbstverständlich erlaubt und sogar wichtig.
Aber ohne Milch, oder?
Ja, wenn man Intervallfasten macht, dann will man versuchen, keine Kalorien dabei zu haben und Milch hat ein paar Kalorien. Aber die Frage, ob die 50 Kalorien, wenn man Milch und Kaffee tut, jetzt wirklich kriegsentscheidend sind, wissen wir schlichtweg nicht.
Weil es ist immer die Frage, welche Kalorien sind.
Also ich würde sagen, der Schluck Milch wäre egal, wenn man einen Fastentag macht. Besser einen Fastentag mit einem Schluck Milch als kein Fastentag.
Das immerhin eine Ansage. Aber es ist jetzt nicht der Kaffee Latte, der soll es dann nicht.
Mit dem Croissant
zum Beispiel. Oder hätte ich vielleicht, ich weiß es gar nicht.
Nur für den hohlen Zahn. Also das,
aber vielleicht hätte man da auch nur 250 Kalorien. Keine Ahnung, ich bin jetzt zu wenig gut aufgestellt, um zu wissen, mit Croissant hat. Aber es kommt schon auf die Form der Kalorien an, oder?
Also das führt ja in jetzt ein weiteres spannendes Gebiet. Nicht nur die Frage, wie viel wir essen, sondern auch was wir essen. Da müssen wir leider feststellen, dass die tatsächliche Nahrungsmittelqualität leider durch die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion einerseits zugenommen hat, nämlich Infektionskrankheiten durch Nahrungsmittel sind extrem selten bis nicht mehr existent, aber, und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, für diese industrialisierte Produktion ist, dass der Nährwert, Spurenelemente, Vitamine und auch Stoffwechselregulationen, die Nahrung auslöst, dass da hier die industriellen Nahrungsmittel leider sehr, sehr ungünstig sind. Mhm. Also wenn ich schon faste und ich nehme an, dass das dort dann auch nicht ein ungesundes Frühstück oder die 250 Kalorien dann eben in Richtung vegetarisch, Gemüse, Obst und natürliche Nahrungsmittel sind und nicht in hochprozessierte Nahrungsmittel. Mhm. Es gibt immer mehr Erkenntnisse in den letzten Jahren, dass diese hochprozessierten Nahrungsmittel, die man also fertig kaufen kann und nur mehr aufwärmen muss, dass die nicht nur mehr Kalorien haben, als sie visuell herzeigen, sondern auch sehr ungeschickte Zusammensetzungen haben, die eine Reihe von ungünstigen Auswirkungen hat. Und ein Croissant ist in dem Sinn nicht gerade.
Das haben wir ja auch oft gehört, schon von den Transfetten in dem Zusammenhang.
Dann gibt es eine Reihe von Lebensmittelproduktionsproduktionsverfahren, die extrem ungünstig sind für den Stoffwechsel.
Bei Ihnen im Kloster, Sie haben es am Anfang gesagt, es gibt Säfte und Suppe. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Suppe ist das? Ist das die Kürbiskernsuppe oder die klare Gemüsesuppe? Ich muss jetzt fragen, wir wollen das alle wissen.
Es geht um die klare Gemüsesuppe.
Ja, und bei den Säften ist das ja auch so, weil da ja sehr oft, also es gab ja eine Zeit lang so diesen Trend, ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden, seit man dauernd liest von Fettleber und Co., aber doch auch diese Smoothies, die in der Früh getrunken werden und wurden, die ja wahnsinnig viel an Obst oder auch Gemüse beinhalten, wenn man so einen halben Liter oder mehr trinkt. Welche Form von Säfte sind es bei Ihnen im Kloster?
Das ist ein frisch gepresster Saft. Also bei dem Fasten mit Saft und Suppe verzichtet man auf die Faserstoffe. Also es ist eine flüssige Ernährungsform. Und der Saft besteht zu 70% aus Gemüse und etwas Obst und wird verdünnt.
Mit Wasser?
Mit Wasser. Und ganz wichtig ist es, dass wir den Saft langsam löffeln. Das unterstützt.
Also wie eine Suppe.
Genau. Aha, okay. Und das unterstützt das Sättigungsgefühl. Und wir kommen wieder in Berührung mit den natürlichen Impulsen, wo ich merke, wann bin ich satt, wann habe ich genug.
Mhm.
Das ist etwas, was uns abhanden kommt. Also diese Achtsamkeit für das Essen. Und interessanterweise, dieser Effekt tritt sehr schnell ein, dass die Sinne sich total schärfen, also was die Gerüche und den Geschmack anbelangt.
Mhm. Auch ein wichtiges Thema ist, wir haben es am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen, okay, man ist eine Woche jetzt bei Ihnen im Kloster, man wird professionell begleitet und man kann sich das auch gut vorstellen. Jetzt kommt man aber dann zurück und all diese Verlockungen des Alltags sind wieder da. Was tun Sie denn und was empfehlen Sie beide jeweils aus Ihrer Sicht den Menschen, dass man nicht sofort wieder, also ich kenne auch solche Fälle, die waren Fasten und dann gibt's in der Woche zwei am ersten Tag gleich wieder das Wiener Schnitzel oder den Schweinsbraten und man freut sich da auch schon drauf, aber es ist ja, glaube ich, nicht wirklich zu empfehlen. Also was empfehlen Sie den Menschen, wie man gerade nach so einem Heilfasten oder nach einer Fastenwoche oder generell dem Fasten wieder in den Alltag einsteigt? Das ist ja doch ein wichtiges Thema.
Das ist ganz ein wichtiges Thema und wir haben dazu genaue Anleitungen, wie diese Aufbauwoche ausschauen kann und soll.
Mhm.
Und interessanterweise haben Sie am Ende der Fastenwoche andere Dinge im Blickfeld.
Mhm.
Also die Menschen freuen sich auf den Apfel. Sie schmecken auch ganz anders den Apfel und es sind eher gesunde Lebensmittel, echte Lebensmittel, die den meisten vorschweben. Ich kann das ganz genau sagen, weil wir eben so viele Wiederholer, Wiederholerinnen haben, die davon berichten. Wir tauschen uns auch aus darüber, wie eben der Alltag besser gelingt. Und insofern finde ich das schade, wenn ich solche Berichte höre, dass die Menschen quasi sofort umfallen oder sehr schnell umfallen. Ich kann es mir aus eigener Erfahrung schwer vorstellen. Man hat das Gefühl, ich habe jetzt etwas Gutes für meinen Körper und auch für meine Seele und für meinen Geist getan und das will man gar nicht so schnell verspielen wieder.
Aber andererseits sind wir alle Gewohnheitstiere, sage ich immer. Also etwas, was man kennt, man fällt ja auch leichter wieder in solche Muster zurück. Also gerade wenn ich mir ein süßes Frühstück vorstelle, jetzt bin ich eine Woche bei Ihnen im Kloster, dann komme ich zurück, dann habe ich vielleicht eine Familie, dann gibt's halt wieder den Cappuccino in der Früh mit dem Semmel, mit Marmelade und Butter und vielen mehr. Es ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, auf was oder wie viel gehe ich in Richtung Verzicht, auch wenn ich weiß, dass es mir eigentlich nicht so wirklich gut tut, falle ich doch immer wieder auch in solche Muster zurück, Herr Dr. Biewer. Wie kann ich da raus?
Ja, es ist ein komplexes Thema, weil wir leben, und da muss man noch ein bisschen ausholen, in einer Umwelt, wo Nahrungsmittelüberfluss sehr präsent ist und uns halt sehr leicht verführt. Also einmal, und das ist ja auch beim Intervallfasten, also Und auch selbst wenn Mäuse fasten müssen, machen sie ja meistens auch nicht freiwillig. Und wenn wir solche Experimente machen, dann wählen die nach einer Fastenperiode auch die gesünderen Nahrungsmittel und nicht die ungesunden. Also da gibt es schon den Hinweis, dass durch Fasten sich auch das Mikrobiom, also die Besiedelung des Darms, der Teil unseres symbiotischen Umfelds ist, dass das sich verändert durch das Fasten. Das ist gut belegt und das Mikrobiom, das wir mit uns tragen, bestimmt auch, auf was wir zum Beispiel Lust haben, über Stoffwechselprodukte, die vom Darm ins Gehirn kommen. Mhm. Das Zweite ist, dass man bei Fasten lernt, und das ist, glaube ich, sehr gut beschrieben worden, mit diesem hedonistischen Hunger, also mit dem Hunger, der jetzt nicht auf Kalorienmangel beruht, sondern auf Lustgewinn, dass man ein bisschen besser lernt, mit dem umzugehen. Und da mag es Menschen geben, die tun sich da schwerer und brauchen mehr Unterstützung. Und da gibt's andere Menschen, die das bei einmal schon prägt und die sagen, das brauche ich eigentlich nicht mehr und das will ich auch nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, da haben wir Menschen im Gegensatz zu Mäusen im Versuchssetting ja auch unsere freie Wahlmöglichkeit. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Wir dürfen das Essen oder die Kalorien oder das Essen nicht auf die Kalorienzufuhr reduzieren. Essen ist eine extrem eminent wichtige soziale Handlung. Denken Sie nur an das symbolische Teilen von Essen mit jemand anderen oder gar mit einem Fremden, an ein Geschäftsessen, wenn etwas gelungen ist, an die Tauffeier, an den Leichenschmaus, an das Weihnachtsessen. Also wenn wir feiern, dann ist das immer auch mit Essen verbunden und das soll ja jetzt nicht schlecht gemacht werden oder nicht genossen werden, sondern die Engländer würden sagen fast and feast. Also wir dürfen feiern und dann gut essen, aber brauchen eben auch diese Fastenperioden, die uns diese Regeneration geben. Also ich glaube, das ist schon auch ein Mindset, den man entwickeln kann und den man auch erlernen kann.
Also ich oute mich jetzt, ich habe noch nie so eine Fastenwoche eingelegt. Ich habe überhaupt noch auch nie eine Diät ausprobiert, um ehrlich zu sein. Heißt nicht, dass ich das nicht noch einmal machen werde. Finde ich auch alles sehr spannend. Aber wie ist es denn bei Ihnen beiden? Also ich nehme an, dass Sie auch regelmäßig fasten. Wenn ja, in welcher Form, Herr Dr. Bieber, machen Sie es?
Also ich mache dieses Weglassen vom Frühstück und Mittagessen zweimal, dreimal in der Woche. Also 16, 18 Stunden, 20 Stunden, manchmal auch mehr. Ich mache das bei der Arbeit, weil dann fällt mir die Arbeit leichter. Ich mache es jetzt vor allem auch an Arbeitstagen, die besonders anstrengend oder besonders lang sind, weil wenn man da nichts isst, man leistungsfähiger ist, positiver gestimmt ist und auch über schwere Arbeitstage, anstrengende Arbeitstage besser hinwegkommt, wenn man nichts isst, als wenn ich dazwischen essen würde. Wenn ich dann dazu verführt werde oder wieder erwarten, dann doch mich verleiten lasse, was zu essen, dann spüre ich das nachher. Und bin fast ein bisschen unglücklich, wenn ich diese Fastentage nicht einhalte. Und ich freue mich dann eigentlich regelmäßig drauf.
Also das machen Sie auch regelmäßig?
Dreimal in der Woche, ja. Also meine Forschung zum Fasten hat eigentlich mit dem Erlebnis begonnen, dass ich festgestellt habe, dass das mir gut getan hat. Hat ein Freund mir empfohlen, sehr, sehr eindrucksvoll, weil er selber auch ausprobiert hat. Ich habe das dann ausprobiert und habe dann meine Forschung auch auf dieses Gebiet gelegt.
Spannend, ja. Also ich lasse immer das Frühstück aus, vielleicht ist es ja auch irgendeine Form des Fastens. Aber ich komme definitiv auch oft auf die 16 Stunden. Also insofern kann ich sogar auch mitreden, ist mir jetzt irgendwie auch eingefallen. Wie ist es denn bei Ihnen? Also Sie machen in Ihrem eigenen Kloster auch regelmäßig diese Fastenkuren oder wie geht es Ihnen?
Also wir dürfen nicht mitfasten, wenn wir eine Gruppe begleiten. Ich faste persönlich 2 bis 3 Mal im Jahr. Mir ist außer den körperlichen Effekten auch die mentale und emotionale Dimension des Fastens sehr wichtig. Ich werde da kreativer, werde gelassener, friedvoller, versöhnlicher mit mir und mit meinem Umfeld.
Das ging gut. Das klingt alles sehr, sehr gut. Und wenn es durchs Fasten geht, dann sollten wahrscheinlich mehr Menschen das ausprobieren, damit wir alle auch friedvoller zusammenleben können.
Als kleine Anekdote noch ergänzen möchte. Ich habe zu meinem 50er mein biologisches Alter testen lassen beim Professor Johannes Huber und bin auf 34,38 geschätzt worden.
34,38?
Ja, genau. Ja.
Also Sie haben sogar mitgenommen. Aber können Sie uns sagen, auch wie das gemessen wird? Was müssen Sie diese Fragen beantworten?
Das kann Professor Weber wahrscheinlich besser erklären. Aber jedenfalls, also das war ein Speicheltest.
Ja,
genau. Und was mir noch dazu eingefallen ist, das stimmt jetzt zufälligerweise genau überein mit meinem Alter, als ich das erste Mal in Kloster Berneck war.
Ah ja, stimmt, haben Sie gesagt, da waren Sie 35.
Also ich habe mich da biologisch gesehen.
Also Sie bleiben frieren lassen. Genau. Also wir wollen ja, glaube ich, alle immer 35 sein, nicht? Also nicht nur wir Frauen, sondern also generell.
Es geht,
das
ja.
Das wäre das perfekte Alter. Sie haben schwarz auf weiß, aber sagen Sie uns, Herr Dr. Biewer, nochmal, wie man das misst, weil ich glaube, dann kann man
ja, das ist vorstellen. Eines der schwierigen Fragen. Also wir können das chronologische Alter sehr genau messen, in Jahren, Tagen, Monaten. Das biologische Alter, da kann man das aufgrund der Epigenetik messen. Also es gibt an den Genen Regulationsmechanismen, die werden durch das Altern verbraucht. Und je mehr davon verbraucht ist, umso älter ist man biologisch. Wir wissen aber heute, dass das nur ein Teil des Gesamtbildes ist und die ganze Welt vor oder die an diesem Thema Interessierten suchen so die richtige Messung des biologischen Alters. Und das kann man wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich sogar auf verschiedene Organe beziehen. Also man kann das dann das Herz, die Leber und andere oder das Gehirn und Hirnleistung sich getrennt davon anschauen. Das ist derzeit laufende Forschung, da gibt es noch keine endgültige Antwort und mit den neuen Forschungstechnologien, die wir haben, also die sogenannten Omics-Technologien, wo man sehr viele Parameter gleichzeitig misst und Muster erkennt, die werden da die Antwort bringen. Da braucht es noch ein bisschen, bis wir das so genau auf die Kommastelle messen.
Mit dem Aussehen hat es aber nichts zu tun, oder schon auch?
Naja, schon auch.
Muss man auch fragen.
Schon auch, naja, also Sie können, also wenn Sie fragen, wie kann man Alter messen, also wir können es chronologisch messen, mit der Geburtsurkunde kann das jeder ausrechnen. Wir können es biologisch abschätzen aufgrund von äußeren Erscheinungsbild, also Dichte des Haares, Verfärbung des Haares, wenn es nicht nachgefärbt wird natürlich, Straffheit der Haut, Faltenbildung und so weiter. Also da, ja. Man kann auch dann die Elastizität der Haut messen, also das sind äußere Merkmale des Alters, die wir auch alle kennen. Wir erkennen auf einem Bild sofort einen jungen und alten Menschen, ohne nachdenken zu müssen.
Die Ganggeschwindigkeit, wenn ich mich nicht irre?
Ja, die Gang, also dann gibt es funktionelle Parameter, das ist Herzleistung, Gedenkleistung, Gangmuster, Beweglichkeit. Dann gibt es Stoffwechselgrößen, die wir messen können, also Blutzucker, wie schnell geht er rauf und runter, wie viel Insulin ist da, wie viel andere Hormone sind da. Und dann gibt es auf der zellulären Ebene, und jetzt wird es wahrscheinlich dann komplexer, die Möglichkeit, das mit der Epigenetik zu messen. Da hat man vor 10 Jahren gedacht, das ist tatsächlich die Antwort. Man kann das sehr genau messen. Interessanterweise korreliert diese epigenetische Messung nicht mit dem tatsächlichen Lebenserwartung. Und eigentlich wollen wir eine Messung haben, die auch mit der Lebenserwartung am Ende des Tages zu tun hat.
Ja.
Und da sind wir tatsächlich noch auf der Suche. Da gibt es noch keine Antwort.
Mhm.
Aber auch die äußeren Anzeichen, man sieht ja auch, der ist erst 50. Ich hätte gedacht, der ist älter versus...
Ja, gibt's ja natürlich.
Da schaut jemand eigentlich jung aus. Also wir Menschen haben da schon so ein Bild auch, was Alter heißt. Das ist nicht sehr präzise, aber zumindest ein Parameter, den wir verwenden können.
Und
der auch in der Forschung verwendet wird.
Und wenn einen das interessiert in Sachen biologisches Alter, wie kann man denn so eine Messung machen lassen?
Ja, also es gibt im öffentlichen Gesundheitssystem, weil es noch keine anerkannte Methode gibt, ist das jetzt keine öffentliche Gesundheitsleistung. Also Sie können nicht zu einem Hausarzt gehen und sagen, messen Sie mein biologisches Alter. Der wird Sie verwundert ansehen. Es gibt Labors, die solche Messungen anbieten. Man kann das machen. Es ist ein guter Schätzwert. Man darf es aber auch nicht überbewerten, weil eben die Dinge, die wir zurzeit gut messen können, wie die epigenetischen Veränderungen auf den Genen, zwar mit Alterungsprozess zu tun haben, aber sehr vage nur tatsächliche Lebenserwartung vorhersagen. Und wenn ich mein biologisches Alter wissen will, will ich auch wissen, wie viele gesunde Lebensjahre habe ich noch zu erwarten, weil das ist ja eigentlich die entscheidende Größe, warum wir uns um gesundes Altern kümmern sollten.
Ja.
Und da sind wir noch nicht.
Auf alle Fälle. Also es ist noch einiges zu forschen, noch einiges zu untersuchen. Und ich denke, mir geht es wahrscheinlich so wie Ihnen. Man würde das alles gerne schon jetzt wissen, um vielleicht auch sich schon vorzubereiten auf das eine oder andere, was mich zu einem nächsten Stichwort bringt, nämlich im Vorfeld zur heutigen Veranstaltung und Sendung gab es viel Feedback, ja. Und es gab natürlich auch sehr viele Fragen, die gekommen sind. Viele Fragen, die eingegangen sind, konnten wir jetzt schon beantworten, wie zum Beispiel, wie sinnvoll ist der Effekt von 16 zu 8 oder gibt es diese klassische Methode, wo man sagt, nur die ist gut, alle anderen sind schlecht, da haben wir gelernt. Nein, das gibt's nicht, das weiß man noch zu wenig. Aber ich habe auch noch einige andere Punkte zusammengefasst aus Sicht des Publikums. Und da ist eine Frage zum Beispiel, kann Heilfasten ein Auslöser für Autoimmunerkrankungen sein, weil das Fasten ja auch einen Stressfaktor für den Körper darstellt und Autoimmunerkrankungen wiederum durch Stress verursacht werden können? Das ist eine Publikumsfrage. Können Sie dazu bitte eine Antwort?
Also bei allem, was wir wissen, nein. Im Gegenteil, es gibt Autoimmunerkrankungen, die teilweise medikamentös nur sehr schwer zu behandeln sind. Und da gibt es Untersuchungen, dass Fasten, und in dem Fall war es Intervallfasten, einen positiven Effekt auf den Verlauf der Autoimmunerkrankungen hat. Also wenn überhaupt, ist es das Gegenteil.
Mhm, gut, danke schön. Dann eine Frage ist auch in Bezug auf die Wechseljahre, also eben hormonell weibliche Zyklus einerseits, Wechseljahre andererseits. Und eben dann aber auch die Frage, wer soll es nicht, zum Beispiel Kinder oder in der Pubertät? Also gehen wir zunächst mal auf die Wechseljahre ein.
Genau, also Wechseljahre sind eine Umstellungsphase, eine hormonelle, die auch auf den Stoffwechsel eine Auswirkung hat. Meistens sinkt in der Zeit auch der Grundumsatz etwas. Also ist eine ideale Zeit, wo man auch mit dem Fasten beginnen könnte, weil man, weiß ich jetzt nicht, ob es da eine Untersuchung gibt, aber weil man vielleicht auch einen Teil der Symptome damit besser tolerieren könnte. Mhm. Muss ich jetzt vorsichtig sein, ich weiß nicht, ob das gut belegt ist. Aber jedenfalls gibt es keinen Einwand gegen das Fasten in den Wechseljahren.
Mhm. Weiblicher Zyklus jetzt?
Beim weiblichen Zyklus, naja, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ergebnisse. Grundsätzlich glaube ich, sagen zu können, man braucht da jetzt keine besondere Rücksicht nehmen, wenn es Phasen im Zyklus gibt, wo man sich besonders wohlfühlt und deswegen nicht fasten möchte, ist das genauso okay, wenn man diese Phase nutzt. Was wir jedenfalls nicht empfehlen, ist Fasten für Schwangere, weil wir schlichtweg nicht wissen, ob es nicht negative Auswirkungen gibt. Wir empfehlen Fasten nicht bei Kindern, zumindest nicht bei Kindern mit Normalgewicht. Mhm. Ein bisschen anders sieht es schon aus bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht. Dort hat das nachhaltig positive Effekte, weil es auch das Essverhalten und das hedonistische Essen sehr gut beeinflussen kann. Und dann gibt es eine, jetzt wenn wir schon das Übergewicht heute angesprochen haben, ja auch leider auf der anderen Seite ein Krankheitsbild, der Formenkreis von Anorexia nervosa und Essstörungen. Also bitte für Menschen mit dieser Form von Erkrankung ist natürlich Fasten und Intervallfasten oder Fastenkuren nicht die richtige Antwort.
Mhm.
Das muss man bedenken. Es sind oft Menschen, die eine gestörte Körperwahrnehmung haben und glauben, sie sind zu dick, obwohl sie schon stark untergewichtig sind, medizinisch gefährlich krank sind.
Mhm.
Und wenn die dann auch noch Fastenperioden einlegen, weil wohlmeinend einer gesagt hat, das kann nicht schaden, dann ist das natürlich die Verkehr.
Ja. Und Pubertät?
Und in der Pubertät, naja, also bei also es gibt wahrscheinlich keinen Grund, es nicht zu tun. Aber medizinische Forschung bei Kindern und Jugendlichen ist aus gutem Grund sehr stark eingeschränkt. Das heißt, wir haben bisher nur Kinder und Jugendliche mit Übergewicht untersucht.
Ja.
Dort wissen wir, dass es mit und ohne Pubertät, vor und nach der Pubertät einen und auch in der Pubertät einen positiven Effekt hat.
Mhm.
Aber das bezieht sich jetzt auf Übergewicht.
Okay, herzlichen Dank. Eine Hörerin oder Hörer möchte auch wissen, bis zu welchem Lebensalter man fasten kann und soll. Kann man auch mit 90 noch fasten?
Ja, und viele Menschen, die 90 werden, sind auch Menschen, die zumindest fasten können, interessanterweise. Und wir wissen aus der Langlebigkeitsforschung, vor allem in Japan, wo ja die meisten Menschen noch mit Langlebigkeit wir finden, dass diese Menschen auch aus traditionellen religiösen Gründen immer gefastet haben. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch in Sardinien und in Sizilien eine sehr gute Untersuchung, die gezeigt hat, dass Menschen, die gefastet haben, dort auch aus, jetzt aus religiösen Gründen, eine höhere Lebenserwartung haben als im selben Ortschaft lebende Menschen, die nicht gefastet haben. Das sind so die robustesten Daten, die wir zurzeit haben. Mhm. Also wenn jemand 90 ist, hat er A wahrscheinlich schon gefastet und kann wahrscheinlich auch weiterhin Fasten einsetzen.
Bei Ihnen im Kloster, Frau Pisareva, wie ist denn da der Altersschnitt? Sind da auch alte Menschen?
Ich habe aufgrund dieser Publikumsfrage zwei meiner ältesten Fastengäste befragt, habe sie angerufen, ob es ihnen gut geht. Die eine Dame ist 84, fastet seit 30 Jahren, hat schon 47 Mal gefastet, führt zurzeit noch immer ihren Betrieb, braucht keine Medikamente, ist topfit. Also sie war der Meinung, solange sie lebt, wird sie fasten. Die zweite Dame ist aktuell 74, hat begonnen mit 60 zu fasten, hat schon 23 Mal bei uns im Kloster Bernet gefastet, braucht keine Medikamente, hat einen normalen Blutdruck, braucht keine Brille und ist vor kurzem 140 Kilometer den Franziskus weggegangen.
Okay, also das sind zwei Beispiele auch von älteren Personen. Was ich auch noch als Frage auf meiner Liste mitgenommen habe, und das kommt öfter vor, ist das Thema Darmreinigung und das Thema Einläufe, die möglicherweise bei gewissen Formen des Fastens auch angewandt werden, die die Darmflora schädigen könnten. Zumindest ist es eine Frage dazu. Darf ich die Frage auch an Sie beide stellen?
Ja, also aus medizinischer Sicht gibt es keinen Anlass, eine Darmreinigung zu machen. Also die Vorstellung, dass da im Darm besonders viel übrig bleibt oder dass der extra gereinigt werden muss, das ist, glaube ich, medizinisch nicht belegbar. Es gibt natürlich Menschen mit chronischer Verstopfung und anderen Problemen, wo, wenn die dann Fasten beginnen, das womöglich notwendig wird, dass man hier mal interveniert. Aber grundsätzlich in den Fastenkonzepten, die wir untersuchen, reicht der normale Prozess der Stuhlentleerung, um ein gesundes Mikrobiom zu erhalten. Und ich würde davon abraten. Aber es gibt Fastenkonzepte, die das vorschlagen.
Wie ist es bei Ihnen im Kloster?
Man muss unterscheiden zwischen den Formen, wo eine natürliche Darmentleerung stattfindet. Also das ist bei dem Intervallfasten der Fall. Wenn wir auf eine flüssige Ernährung umstellen und dem Stoffwechsel diesen klaren Signal geben wollen für die darauffolgenden 5 Tage, wollen wir schon, dass der Darm entleert wird. Ich habe aufgrund.
Aber das heißt, man bekommt einen Einlauf, oder? Weil die Frage war ganz konkret, das
ja, ich
oder nicht.
Gehe gerne auch detaillierter darauf ein. Also wir.
Na, zu detailliert wollen wir es nicht. Wir wollen nur wissen, gibt es diesen Einlauf oder nicht? Also zu detailliert, glaube ich, müssen wir nicht jetzt drauf eingehen.
Also bei der Fastenform, wo wir auf die flüssige Ernährung umstellen, haben wir die Einnahme vom Glaubersalz zu Beginn und dann an jedem zweiten Tag den Einlauf, um schneller und klarer in den Fastenstoffwechsel zu wechseln und eine Rückvergiftung zu vermeiden, die sich äußern kann, eben durch Blähungen, durch Hungergefühle oder auch durch Kopfschmerzen.
Okay, medizinisch gesehen haben wir jetzt aber gehört, ist es nicht unbedingt notwendig, das zu machen, oder?
Naja, es ist komplizierter, leider. Zunächst einmal, also grundsätzlich, ein gesunder Darm funktioniert und man braucht ihn schon gar nicht von unten hinauf reinigen. Also das gar nicht, auch keine Details natürlich.
Danke.
Andererseits haben wir in unserer westlichen Ernährung auch das Problem durch die ungesunde Ernährung, dass sehr viele Menschen unter chronischer Verstopfung leiden. Und dann ist es in der Tat so, dass wenn Stuhl zu lange im Darm bleibt, weil durch die Kalorienreduktion jetzt auch die Darmtätigkeit langsamer wird, dass dann eine Unterstützung von oben mit milden Abführmitteln wie Glaubersalz oder anderen osmotisch wirksamen einfachen Abführmitteln hilfreich ist. Also das sind sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt sehr radikale Fastenformen, wo Darmspülungen gemacht werden. Und davor warne ich, weil das ist medizinisch unbelegt und kann wahrscheinlich sehr viel Schaden machen.
Mhm. Okay. Also ich schaue jetzt nochmal. Ja, gerne.
Eine Sache, weil pünktlich zur Fastenzeit verschiedene Publikationen dann kommen. Ich habe mir eine aktuell sehr populäre Publikation genau angeschaut und alle Studien, die dort erwähnt sind, auch tatsächlich geholt und durchgelesen. Viele der Studien betreffen andere Laxantien. Davon warnen wir auch. Also dass statt einer Darmentleerung, die normal stattfindet im Alltag, Abführmittel eingesetzt werden. Mhm. Davon raten wir auch ab. Und es gibt zwei nicht sehr große, aber doch klare Studien, die zum Buchingerfasten durchgeführt werden. Bei der einen Studie werden Glaubersalz und Einlauf eingesetzt. Bei der zweiten Studie wird auf diese Mittel verzichtet und beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Fasten sich positiv auf das Darmmikrobiom auswirkt.
Gut, also wenn man das gar nicht will, muss man es nicht machen können.
Man muss gar nichts machen.
Gut, fein. Und das ist, glaube ich, ein schönes Stichwort für das Ende der heutigen Sendung. Danke fürs Mitdabeisein und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls zum Thema Fasten im Kabarett Simpel vom 18. Februar 2025. Auf der Bühne waren Aneta Pisareva, Thomas Pieber und Jasmin Dolati. Diese Veranstaltung der Reihe Am Puls war eine Kooperation des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit dem ORF Radio Wien. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at. Ciao, Papa!